So, los geht's.
Los geht's. Hi, herzlich willkommen bei Don't Call Me Mutti mit Natalie und Pia. Zwei Frauen, jede Menge Meinungen, ein Altersunterschied von 21 Jahren und ein Sixpack an Kindern zwischen 3 und 29. Kabam, soll ich nochmal?
Ich weiß nicht, ich fand eigentlich den Einstieg ganz gut, weil du hast meine ganze Stimmung hast du schön mit aufgenommen.
Ich weiß.
Schnell, hastig.
Zack, jetzt, los geht's.
Erste Observation, du hast schöne Nägel.
Oh, die habe ich nur dir zu ehren.
Ah.
Und die gebe ich dann auch sofort wieder weg, wenn der Podcast vorbei ist, weil ich komme damit gar nicht klar, die sind zu lang.
Ah, na gut.
Ja, es ist so schade, dass ich deinen Einzug ins Studio nicht gefilmt habe. Der war so richtig BCB Deluxe. Natalie kam rein mit Rucksack über der Schulter und Helm auf dem Kopf, Telefon am Ohr, hektisch ins Telefon sprechend, hektisch den Laptop aufbauend, lange Gespräche führend, alle Probleme lösend. Jetzt ist sie wieder da.
Hurra, ja,
herzlich willkommen.
Wenn ich so eine kleine BCB, die jetzt hier so durch die Woche fliegt. Ja, nee, bin ich wirklich.
Ja, das war authentisch, das war super, deswegen tut mir richtig leid, dass ich das nicht dokumentiert habe.
Es ist auch normalerweise, unterhalten wir uns ja immer kurz, ne? Man kommt an, das ist wie so ein, wie heißt das, so ein Cold Open eigentlich für mich, weil man kommt an, dann redet man mit den anderen beiden auch mal so erstmal über was ganz anderes und dann laufen wir so langsam rüber, setzen uns hin, sagen einmal Hallo, du hörst mich gut in diesem Mikro. Und gerade auf dem Fahrrad dachte ich noch, kein Problem, zack, zack, da machen wir alles. Und jetzt fehlt mir das kurz. Jetzt muss ich erstmal runterkommen, mich erden. Aber es macht gerade Spaß. Gerade ist eine Phase, wo es Spaß macht.
Weiter so.
Liegt auch daran, dass ich zwei von den Terminen, die ich hatte diese Woche, die waren gepaart mit sehr leckerem Essen.
Oh.
Das ist ja dann immer schön, ne? Das waren dann so kleine Verköstigungen. Mm. Die haben mir natürlich sehr gut geschmeckt. Und dementsprechend habe ich mich gefreut und fand es gar nicht schlimm, abends dann nachzuarbeiten, was ich mit Essen an Arbeitszeit verloren hatte über den Tag. Naja.
Das klingt ja gut. La dolce vita.
Ja. Und dann, das habe ich dir zwar schon erzählt und dachte dann so, oh shit, nein, das hätte ich im Podcast erzählen müssen, aber ich mache es jetzt trotzdem nochmal, damit alle das hören. Was für eine wunderschöne Woche ich auch habe. Neben nämlich dem tollen Essen, da habe ich nämlich einmal verschiedene Parmesane verköstigt.
Ich bin in so einer Phase, wo ich Gott wieder essen könnte, deswegen ist es ein bisschen schwer zuzuhören, aber mach weiter, Parmesane.
Wann könntest du denn nicht essen?
Ganz in der Früh kann ich nicht essen.
Ach so, ich dachte so eine Phase im Leben, ich so, was denn?
Nee, also im Tag.
Ach so, na gut, ja, dann erzähle ich dir nicht weiter davon.
Doch,
lecker,
komm,
das war.
Komm, ich bin groß.
Gott. Nee. Aber das war erstmal nur schön. Ach so, dann habe ich mich auf dem Mittagessen getroffen. Das heißt, ich habe wirklich bisher jeden Tag schön gegessen. Heute fehlt noch was. Mal sehen, der Tag ist ja noch nicht vorbei. Auf jeden Fall das andere Schöne, was nämlich passiert ist. Ich nehme mal meine Uhr ab, nicht, dass die gleich irgendwelchen doofen Geräusche macht. Das andere, was Schönes passiert ist, und zwar habe ich gearbeitet, habe in die Tasten gehauen, weil ich ja gerade so busy bin. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt mache ich das und das. Das habe ich auch laut gesagt. Komplett neues Thema, komplett was anderes. Und dann sage ich zu meiner Kollegin, ich sage so, und jetzt rufe ich den Dingsbums an. Und in dem Moment, ich sage das, nehme das Handy in die Hand und dann steht da schon eine Nummer drauf, weil in dem Moment gerade jemand anruft. Und ich sage noch, hahaha, das wäre jetzt witzig, wenn das der Dingsbums ist. Und jetzt können es natürlich schon alle erahnen. Ich gehe dran, hallo, und er so, hallo, hier ist der Herr Dingsbums. Ich sage, nein, dass sie glauben nicht, was gerade passiert ist. Und das war echt ein Highlight, ich würde sagen, des Quartals.
Es ist eine wunderschöne Geschichte. Ich verstehe so, dass du das liebst, wirklich. Es ist einfach so, es läuft, das Universum hört dir zu. Du
oh
willst
mein
den
Gott.
Dingsbums anrufen, er ruft dich an.
Ich habe letztens unseren Batterienvorrat aufgefüllt.
Das hast du aber schon erzählt.
Nein, dass das ja so schön war und jetzt habe ich den letztens aufgefüllt. Das heißt, wir sind auch noch gar nicht leer gerannt. Guck mal, siehst du, ich bin so euphorisiert, dass ich gar nicht gut sprechen kann. Aber sowas Schönes, oder? Wann passiert das schon mal? Manchmal habe ich nämlich so einen Moment, da dachte ich, boah, hätte ich das jetzt mal laut gesagt, damit jeder gehört hat oder hätte vielmehr, was für eine Hexe ich eigentlich ich bin, dass ich das schon so erahnt habe. Und das war so ein Glücksgefühl, dass ich noch sage, wenn das jetzt der Dingsbums ist, hallo, hallo, hier ist der Dingsbums.
Okay, offizielle Auszeichnung als Hexe, Telefonhexe.
Stadthexe.
BCB-Hexe, ja.
Stadthexe.
Stadthexe, wunderbar.
Und wie geht's dir?
Oh, ich habe nicht so viel entgegenzusetzen. Ich soll anfangen zu jammern. Darf ich die Frage für eine Freundin stellen oder machen wir das nicht? Weil das kommt dann nämlich, hat jetzt mit dem zu tun, was ich jetzt sagen würde.
Ah, nee. Nee, dann lass das am Ende machen.
Nee, es hat damit zu tun. Es passt also schon. Also ich finde es ja gut, wenn sich das aufbaut.
Teaser.
Also ich habe mich gestern nicht so gut gefühlt und bin nicht zum Chor gegangen und bin echt um 9 Uhr ins Bett gefallen. Völlig tot. Ja, nicht ein Traum. Der Albtraum kommt gleich.
Au.
Ich habe geschlafen, wunderbar, bis ungefähr Mitternacht.
Au.
Und um Mitternacht haben sich meine Hexenaugen geöffnet und ich dachte, oh, es ist Mitternacht, ich bin jetzt gerade wach. Ach, ich schlafe einfach weiter. Dachte ich mir, glaube ich, 5 Stunden lang. Es war die Hölle.
Nein.
Es war echt absolut die Hölle. Und dann habe ich was Gutes gemacht. Ich habe einen Termin heute am Vormittag, von dem ich gewusst habe, dass das nichts wird. Den habe ich abgesagt und das war smart.
Und bist du jetzt so ein bisschen...
Ich bin okay. Bin okay. Aber das ist echt hart, weil man weiß schon nicht mehr, was man tun soll. Angeblich soll man aufstehen und was anderes tun, aber das war mir zu kalt und so.
Mama guckt dann Fernsehen.
Ja, das habe ich dann zwischendurch auch gemacht. Also ich bin echt lang gelegen, einfach habe in die Luft gestarrt, habe mich auch gezwungen, nicht auf die Uhr zu schauen, weil das stresst mich dann immer zusätzlich. Habe dann irgendwann auf die Uhr geschaut und gedacht, was? Es ist schon 2:30, kann nicht sein. Habe ein bisschen gelesen. Hab wieder versucht zu schlafen, hab irgendwann angefangen rumzudaddeln auf dem Handy. Also es war nicht gut.
Ach, das tut mir wirklich von Herzen leid. Ich finde alles, was mit Schlaf ist, ist das Schrecklichste überhaupt.
That's true.
Wenn ich auch nachts wach werde, entweder weil ich wach werde oder weil mich ein Kind weckt, dann gucke ich auch nicht auf die Uhr. Weil ich denke, wenn ich jetzt die Uhrzeit sehe, dann kriege ich Panik, wie wenig Stunden ich nur noch übrig habe. Und dann kann ich erstmal nicht schlafen.
Aber für mich ist es echt so wie eine Vertreibung aus dem Paradies. Ich habe Zeit meines Lebens super geschlafen. Es gibt fantastische Geschichten von mir, als es Gewitter war, neben mir Bäume umgestürzt sind im Zelt. Ich habe nichts mitgekriegt. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Bis so man als Frau so mittelalt wird und die Wechseljahre zuschlagen. Dann das war wirklich eine neue Erfahrung. Schrecklich. Schrecklich. Irgendwann bei Frauengesundheit, wenn wir mal jemanden da haben, der mir das erklärt und was ich da machen soll.
Ich wollte gerade sagen, sollen wir da mal eine Folge draus machen?
Ja.
Eigentlich
unbedingt.
Schon.
Ja, schrecklich. Furchtbar. Will man nicht haben.
Ich meine, eigentlich ist dieses Ganze, es ist ja alles so konzipiert, dass du quasi immer wieder spiegelst, es wird schon. Und das wäre dann die eine... Die Folge in eine Zukunft der Hölle.
Nein, so will ich es nicht verstanden wissen.
Oh Gott.
Weil es ist schon in Ordnung. Also ich kann ja die Zeit mir einteilen. Es ist okay. Ich denke mir vielleicht, will mir das Universum sagen, denk über gewisse Dinge ganz tief nach. Jetzt ist Zeit zwischen 12 und 5.
Nein, das interpretierst du falsch.
Okay. Das Universum sagt einfach hier, idiotische Hormone, sie lassen dich
machen. Ja, oder das Universum ist gerade mit was anderem beschäftigt und hat keine Zeit auf dich zu gucken. Und dann, siehst du, passieren so schreckliche Dinge.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, das Universum ist sehr lieb zu mir und hat mich schon im Blick. Wenn es auch komische Ideen hat, was ich zwischen 12 und 5 machen soll.
Weißt du was? Am Ende ist es immer eine gute Geschichte.
Richtig.
Sollen wir noch erzählen, dass ich dich letzte Woche? Waren wir letzte Woche da?
Ja, das ist der Einstieg zum Thema, ne?
Sollen wir gleich erzählen? Na gut, ich dachte, das war auch ganz nett. Weil meine Kinder waren das erste Mal bei dir und du hast meinen Sohn das erste Mal kennengelernt.
Ja.
Und es waren alle ganz begeistert und keiner wollte mehr gehen.
Ja, und umgekehrt. Ich war auch ganz begeistert.
Das war, was ich nämlich noch dazu sagen wollte, bevor ich das gleich vergesse. Das war nämlich so schön. Es war so ein schöner, mütterlicher Moment, aber von uns beiden. Ich saß nämlich dann bei dir im Wohnzimmer auf dem Boden, weil meine Kinder auf dem Boden gespielt haben mit dem alten Spielzeug von deinen Kindern. Und dann kamst du irgendwann rein mit einem Glas Wasser und sagst, hier, trink nochmal. Und was mache ich? Ich nehme das Wasserglas von dir, halte es meinen Kindern unter die Nase und sag, hier, trink nochmal. Und das war irgendwie so schön. Da habe ich mich irgendwie so kurz so heimelig und geborgen gefühlt. Aber dann natürlich direkt weiter so, hier, ihr müsst auch trinken, trink nochmal. Selber keinen Schluck genommen. Aber das hat mir doch sehr gut gefallen. Das war irgendwie so ein schöner Moment. Naja, so viel dazu. Du hast eine Glanzstunde mitgebracht. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Willst du erzählen?
Ja, die war so lustig. Die war wirklich so lustig. Weiß, vielleicht finde es auch ich nur so lustig. Ich war vor einiger Zeit bei einer Fortbildung, die ging über eine Nacht und an diesem Abend gab es dann noch so geselliges Beisammensein, Quizrunde, tralala. Und wir waren in Gruppen eingeteilt zu 6 oder 7 Leuten und mussten am Anfang Fragen beantworten. Und wir lagen ganz gut eher weiter vorne. Also der Ehrgeiz war schon ein bisschen angestachelt. Und dann kam die letzte Aufgabe. Man musste einen Papierflieger basteln. Und ich habe sofort begeistert angefangen, aus meinem Notizbuch einen Zettel rauszureißen und den anderen zu zeigen, was für einen fantastischen, einfachen Papierflieger ich basteln kann. Und dann wurde genauer gesagt, was wir tun müssen, nämlich man muss zu zweit diesen Papierflieger basteln und jeder muss eine Hand auf den Rücken legen und darf nur mit einer Hand das machen, man muss zusammenarbeiten. Weil ich schon so enthusiastisch war, war ich auch eine, die den Papierflieger basteln sollte und ein zweiter Typ, netter Typ, musste das auch machen. Also haben wir das zusammen gemacht und wir hatten nur eine bestimmte Zeit dazu, also nicht lang. Ich habe dann angefangen, meinen Papierflieger zu basteln. In der Meinung, ich habe den ja schon vorgemacht und wir machen jetzt den und du wirst wahrscheinlich wissen, was passiert ist. Der Mann wusste einen besseren Papierflieger und hat gesagt, nee, ich weiß auch einen und da müssen wir jetzt so und so. Und ich habe gedacht, alles gut, machen wir jetzt den Papierflieger von dem Typen. Wir haben ein bisschen gebogen und nein, Moment, das ist doch anders. In dem Moment, also wir hatten da nur mehr ein Papierstück mit verschiedenen Knicken hier liegen. In dem Moment hieß es, noch 10 Sekunden. Und ich, egal, ich mache jetzt meinen Papierflieger, zack, den haben wir gemacht. Und dann war der so krumm und schief und war halt irgendwie halb fertig. Und dann hieß es, ja, und der Kleinste aus der Gruppe stellt sich jetzt ans Ende vom Raum und muss den fliegen lassen. Und welcher Papierflieger weitesten fliegt, der kriegt dann noch extra Punkte. Ich war die Kleinste aus der Gruppe.
Was? Bist du nicht sogar größer als ich?
Es gab keinen in dieser Gruppe, der kleiner war als ich.
Ah.
War so, war eine große Gruppe.
Wollte ich nicht. Nice.
Gut, also ich gehe mit meinem Papierflieger ans Ende des Raums. Der zerknickte in letzter Sekunde mit allen Hektik zusammengefaltete Papierflieger. Stell mich hin, gebe meine ganze Hexenzen-Energie in diesen Papierflieger, lasse ihn fliegen und er war der weiteste.
Ah!
Ja, das war so ein schöner Moment. Und das nächstschöne war, dass
oder war das Manipulation? Hast du alle fliegen lassen?
Nee, jede Gruppe hatte jede Gruppe hatte ein Blatt. Okay. Jede Gruppe musste
Du musstest für alle die fliegen lassen.
Nee. Okay. Jede Gruppe, der Kleinste, stellte sich dahin und ich stellte mich auch hin. Und dann haben wir wirklich gewonnen wegen diesem Papierflieger. Ich war so glücklich und ich war doppelt glücklich, weil einerseits habe ich gedacht, was für eine idiotische Aktion. Warum fängt er mitten im stressigen Falten an, seinen eigenen Papierflieger zu falten, einen ganz anderen, und weiß es dann nicht mal, wie er geht. Verstehst du?
Also ist die Moral von der Geschichte so ein bisschen, du hast auf dich gehört und nicht?
Die Moral von der Geschichte ist erstens...
Oder ist die Moral von der Geschichte, ist das mal wieder Mansplaining at its best?
Ich finde, es ist so eine Mischgeschichte. Einerseits, ja, das war tatsächlich, finde ich, ziemlich bescheuert von dem Typen, das so zu machen. Andererseits war es nur ein Spiel. Drittens war es von mir total cool, mitzumachen und zu denken, ja, mach halt deinen Papierflieger, mir doch egal, nicht auszuflippen, als es nicht funktioniert hat. Und dann in letzter Sekunde so richtig Superwoman-mäßig den Papierflieger zu falten und damit noch zu gewinnen. Ich war happy.
Also eigentlich war das ja schon ein krasser Power-Move von dir.
Voll.
Und du hast die Geschichte jetzt aber so richtig euphorisch und freudig erzählt, dass es mehr so um das Gelingen des Papierfliegers ging, anstatt... Du hättest es ja auch erzählen können, dass da ein alter bis mittelalter weißer Mann dir was erklären wollte, es dann nicht besser wusste und am Ende deine Strategie die richtige war und zum Sieg geführt hat. Und es ist sehr sympathisch und spricht für dich,
dass du das
nicht so gemacht hast.
Nee, das war auch nett. Es war auch nur ein Spiel. Aber ich habe mich, muss ich ehrlich sagen, wirklich gefreut, als mein Papierflieger dann gewonnen hat.
Guck mal, so die kleinen Dinge, ne?
Ja.
Also ich denke auch manchmal so Sachen... was die Kinder so spielen oder was denen auch Spaß macht. Hast du nicht mal erzählt, deine Tochter hat auch mal einen Kindergeburtstag gefeiert als Erwachsene? Mhm. Das war dann nämlich letztens, sagte das auch eine, auf dem Geburtstag, wo dann alle Kinder rumgesprungen sind und die meinte dann, oh, und unsere Geburtstage sind immer so erwachsen und langweilig. Da dachte ich, ja, also manchmal, wenn man so die Kindersachen wieder mitmachen würde, sind doch die kleinen Dinge, ne?
Mhm.
Mein Mann kann sehr gut einen Papierflieger basteln.
Das glaube ich.
Das, ja.
Aber wie gesagt, mit einer Hand ist es echt schwierig. Und der Witz an der Sache war halt das Teamwork und das hat nur so mittelgut funktioniert.
Bravo.
Bravo. Tja, das war meine Glanzstunde. Es war eine echte Glanzstunde.
Ja, so schön.
Mhm.
So schön, wie freudig du es erzählt hast. Du hast auch ein Fundstück mitgebracht.
Ja, aber das ist im Gegensatz zu meiner super Papierflieger-Geschichte fast langweilig. Ich fand's ganz lustig. Ich habe gestern in der Zeitung gelesen, dass die Süddeutsche Klassenlotterie, die macht immer so ein Ranking von Städten, so ein Glücksranking.
Wie glücklich die sind.
Wie glücklich und zufrieden die Leute sind. Dabei fragen die Menschen aus allen Großstädten Deutschlands und dann kommt so ein Ranking raus. Und Düsseldorf ist auf Platz 3 schon wieder. 2025 war das auch so und 2026 auch. Das finde ich cool.
Weißt du, wer auf Platz 1 ist?
Lustigerweise Erfurt.
Ich habe kurz gedacht, das ist Kassel.
Das war auch voriges Jahr so. Du bist gut, gut, Natalie.
Ich bin informiert.
Ja.
Erfurt, ja.
In diesem Jahr Erfurt. Und die üblichen Verdächtigen wie München zum Beispiel sind relativ weit unten.
Die sind traurig, da ist alles teuer.
Nee, der Witz ist der, es gibt, du hast dann in dieser Liste, steht dann daneben Overperformer oder Underperformer. Und die Overperformer sind glücklicher, als es die Verhältnisse eigentlich hergeben. Und Düsseldorf ist zum Beispiel ein Overperformer. Das sind die Leute, haben jetzt nicht so die idealen Bedingungen, das ist schon ganz okay, aber die sind glücklicher, als die Daten es hergeben. Und die Münchner haben eigentlich gute Bedingungen, sind aber unglücklicher, als die Daten es hergeben. Das ist doch interessant, oder?
Heißt, was jetzt? Macht Geld glücklich oder nicht?
Ja, keine Ahnung. Aber in Düsseldorf sind wir stabil zufrieden. Das finde ich ja echt nett. Also überhaupt viele NRW-Städte sind da eher weiter vorne.
Oh, da hatte ich vorgestern so eine unangenehme Situation im Fitnessstudio in der Umkleidekabine. Da habe ich eigentlich schon zu meiner Freundin gerichtet, so gesagt, oh ja, sorry, ich bin 1-2 Minuten spät dran, weil ich habe noch schnell eine wütende E-Mail geschrieben. So viel zum Glücklichsein, ne? Eine wütende E-Mail geschrieben. Und direkt eine so, weißt du, die hat sich gerade um- oder ausgezogen, stand da einfach auch so halbnackt und sagte, ha, an wen denn? Ich so,
Moment.
Dann habe ich mich erstmal so zur Seite gedreht. Ich so,
wer bist du?
Das ist ja egal.
Kanntest du die?
Nein!
Okay.
Und dann fing die an und sagte so, ja, also es geht alles den Bach runter. Es braucht jeder Zweite in Deutschland, braucht einen Psychotherapeuten. Und es geht nur noch den Bach runter. In anderen Ländern ist es nicht so. Und das hat mich total überfordert, weil ich eigentlich ganz witzig meiner Freundin diese Geschichte erzählen wollte, beziehungsweise auch gar nicht so im Detail, weil wie gesagt, das geht sonst da niemandem was an und konnte gar nicht damit umgehen, dass da jetzt einfach so jemand, also ohne Not, so auch ohne Grund, weil die kannte ja noch nicht mal den Grund, allein die Tatsache, dass ich gesagt habe, ich musste eine wütende E-Mail schreiben, hat die schon so losgetreten, dass die direkt sagt, also so losgeschimpft hat irgendwie und die war auch so unser Alter. Das hat mich total überrumpelt und ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also die gehört auf jeden Fall nicht zu den Glücklichen, weil ich glaube, wer so von 0 auf 100 sich aufregen kann und wütend sein kann, der ist so ein bisschen unglücklich.
Mir ist jetzt nur nicht klar, ob sie dich zum Psychologen schicken wollte,
nein,
du diese E-Mail schreiben musstest.
Nein, also
oder?
Schon die Person, auf die meine E-Mail bezogen war. Und ich sage, ja, wollte ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Wer bist du? Zieh erstmal deine Hose an.
Das ist eine sehr gute Antwort. Wer bist du? Zieh erstmal deine Hose an.
Context matters. Ja.
Ja, die war vielleicht aus München.
So, okay, komm, erzähl mal unser Thema.
Genau. Jetzt kannst du deinen schönen Einstieg machen, warum du mich besucht hast. Weil das ist ja der Grund für unser Thema.
Ja, warum ich dich besucht habe. Und zwar lese ich mit meiner Tochter gerade Harry Potter. Wir machen jetzt so Buch für Buch, arbeiten wir uns durch. Und immer parallel zum Buch darf sie dann einen Film gucken. Jetzt haben wir uns breitschlagen lassen, dass sie dann den dritten gucken darf. Und dann habe ich eben in diesem Zuge festgestellt, oh, es gibt jetzt einen neuen Streaming-Anbieter, der hat die Rechte. Alle anderen, ich glaube, es lief auf allen Kanälen vorher, da läuft es jetzt nicht mehr. Und ich habe erst letztes Jahr, um Platz zu schaffen in unserer klitzekleinen Stadtwohnung, alle meine DVDs aussortiert, weggegeben, weil ich dachte, ich zahle hier, ich zahle da. Brauche ich nicht mehr. Ja, Und dann standen wir da, weil ich dann irgendwie auch aus Prinzip jetzt nicht diesen Film kaufen wollte. dachte dann, ich war ja einmal bei dir und habe eure DVD-Sammlung gesehen und dachte, du hast Platz, du musst die DVDs nicht hergeben. Und du hattest den Film und so haben wir den dann bei dir abgeholt. Sie fand ihn übrigens schon ganz gut, aber jetzt auch nicht so gruselig, wie ich gesagt habe. Und war ein bisschen enttäuscht, und das hat mich sehr gefreut, war ein bisschen enttäuscht, dass der ja gar nicht alles vom Buch mit aufgegriffen hat, so manche Storylines und so. Und dann war meine Glanzstunde, ich so, haha, und deswegen sind die Bücher besser und deswegen lesen wir zuerst das Buch.
Das ist ein guter Ansatz.
Ja.
Ja, so war das. Und da haben wir dann überlegt, wie das so ist mit dem Aussortieren, dass man manchmal übers Ziel hinausschießt, dass manche aussortieren müssen, weil sie zu wenig Platz haben, dass manche nicht aussortieren, weil sie genug Platz haben. Und ob das immer so eine gute Idee ist, weiß ich auch nicht, weil, wie du gesagt hast, ich habe Kinderspielzeug für Dreijährige in 0,x aus Keller und Dachboden hervorzaubern können. Was sagt das über mich aus? Also wir fanden, das ist ein gutes Thema, um sich da mal zu überlegen, wie halten wir es mit dem Aussortieren?
Ich befürchte, dass ich daraus jetzt die falsche Lehre ziehe und jetzt allen Krams, den ich eigentlich weggeben könnte, jetzt noch über Jahre behalte, weil ich denke, wer weiß, falls. Mein Mann ist auch so, der ist auch so. Wir haben unseren Flur umdekoriert, renoviert. Ich weiß nicht, ob ich von meinem Streichhobby schon erzählt habe, dass die Farbe nicht reichte.
Ich glaube, das haben wir voriges Mal thematisiert. Von wegen, das war auch so Mansplaining, oder?
Oh,
der
ja.
Fachmann sagt, es reicht. Der Fachmann hat sich verschätzt.
Es ist übrigens immer noch nicht fertig gestrichen. Ich muss immer noch in den Baumarkt dafür.
Oh nein, du hast es gar nicht gleich gemacht dann?
Ich habe es noch nicht gemacht, nein.
Oh, oh.
Auf jeden Fall habe ich im Zuge dieser Umdekorierung im Flur Bilder an das gehangen. Und dann sagte mein
um
Mann.
Die kahlen Flecken so.
So, nee, der Flur ist ja gemacht. Da habe ich auch noch Farbe übrig. Aber dann sagte mein Mann, der ist dann einmal nachts im Flur, hat er so im Dunkeln sich den Lichtschalter ertastet und dabei wäre er dann an das Bild gekommen. Ich meine, so ganz ehrlich, so niedrig hängt das auch nicht, ne? Aber gut. Dann wäre er so an das Bild gekommen und meinte, wenn doch mal hier jemand schläft, und die wissen auch nicht, wo der Lichtschalter ist, dann hängt das Bild so niedrig. Da habe ich ihn nur angeguckt, ich sage, du, wann ist das schon mal so? Wann? Also ich kann ja jetzt nicht darauf ausgerichtet die Wohnung einrichten, falls alle 3 Jahre mal eine Person bei uns schläft, die sonst eigentlich nie bei uns schläft und den Lichtschalter in der Nacht nicht findet. Und so diesen Hang habe ich aber auch dann bei Krams, zum Beispiel Schüsseln und Schalen, dass ich dann denke, ja, aber wenn mal ein paar mehr Leute zum Essen kommen, die Leute kommen nicht, wir haben nur 4 Stühle, so, diese Leute, die kommen nicht, ich lade niemanden zum Essen ein, ja, ich brauche diese Schalen nicht, aber wer weiß, so.
Ja, ich kann es so nachvollziehen, wie gesagt, wir haben ein ganzes Haus, das unter dem Motto, wer weiß, steht.
Aber so wirkt es nicht.
Ach, das ist aber lieb.
Ja, aber das ist erstmal neutral. Eine neutrale Observation.
Ja.
Es ist erstmal für alles Platz. Alles hat seinen Platz.
Ah, auch das stimmt nicht ganz, wenn man genau hinschaut. Nö, ich habe teilweise auch Dinge, die zu viel sind und die an mehreren Orten dann stehen, was mich total nervt.
Nussknacker zum Beispiel?
Bitte?
Nussknacker zum Beispiel?
Ah, hast die Nussknacker entdeckt? Die Nussknacker, die sind ja nur Deko-Element und ein Witz zwischen meinen Kindern und mir.
Sollen wir den eben noch einstreuen, den Witz? Das würde mich jetzt schon interessieren.
Echt? Okay. Es war einmal ein Weihnachten, wo Sohn 2 mit einem Freund einkaufen war und beschlossen hat, der Nussknacker ist das beste Geschenk ever. Und dann haben sie diesen Nussknacker gekauft und meinem Mann geschenkt. Mein Mann war überhaupt nicht begeistert. Überhaupt nicht. Er hasst Deko-Gegenstände und dieser Nussknacker ist ja wirklich nicht besonders toll.
Wie alt waren die denn? Das ist schon wichtig für die Geschichte.
15, Sonnendreh.
Okay.
Gut, jedenfalls fanden sie es so brüllend witzig, dass sie diesen Witz, wir schenken Papa einen Nussknacker, noch 3-mal gemacht haben. Also das sind dann, die Nussknacker stehen dann jeweils für ein Kind. Und danach habe ich echt gesagt, es ist nicht mehr witzig, ich will diese blöden Nussknacker nicht mehr haben. Dann gab es einige Weihnachten, wo sie neutrale, gute Dinge so verpackt haben, als wären sie ein Nussknacker. Also die Gefahr, einen Nussknacker zu kriegen, der hing irgendwie immer noch über meinem Mann. Und letztens, voriges Jahr zu Weihnachten, hat Sohn 2 dann aus Witz einen Nussknacker, der eine Kerze ist. Das ist der kleine Goldene.
Ich möchte bitte, hören deine Kinder das auch? Nee, ne?
Ich glaube nicht.
Ich hoffe nicht. Irgendwie muss an die rangetragen werden, dass es ja auch Weihnachtspullover gibt mit verschiedenen Motiven. Oder Socken. Oder Decken.
Also
oder
du weißt
Schals.
Jetzt schon, dass du mir richtig in den Rücken fällst.
Oh, das ist ja jetzt eine gute Information für mich. Wobei, deinem Mann würde ich ja eigentlich nicht zu Weihnachten schenken. Von daher, naja, noch ist Juni.
Ja.
Wir sind heute lustig drauf, oder? Mhm. Ich frage mich manchmal, ob das nervig ist, wenn wir so viel lachen.
Keine Ahnung.
Oder ob die Leute dann mitlachen.
Die Düsseldorfer lachen alle mit, weil die sind ja so glücklich.
Es ist dann regional. Je nachdem, wer hört, die finden das dann gut oder nervig.
Genau.
Du hattest schöne Sachen rausgesucht und zwar gucke ich gerade auf, soll ich direkt sagen, das, wo ich dachte, oh mein Gott, was ist das denn?
Ja, gern.
Death Cleaning.
Kanntest du es nicht?
Nein.
Oh.
Also manche Sachen kenne ich noch nicht.
Ich glaube, das ist schon so ein bisschen was älter. Es gibt sogar eine Serie, eine amerikanische, wo die Amy Poehler?
Warte kurz.
Ja.
Was ich nämlich gedacht habe, was es ist.
Oh, okay.
Ich habe gedacht, das ist so richtig entkernen. Dass man so richtig einmal sagt, jetzt räume ich hier alles auf und schmeiß wirklich raus, was ich nicht mehr brauche. Behalte nur noch das, was ich haben will und muss. Und trenne mich von den Dingen, die ich wirklich nicht mehr brauche und bin da jetzt einmal radikal.
Du, ich glaube, da liegst auch nicht so falsch.
Ja, aber sag mal, was es ist.
Es ist ein schwedisches Konzept und da gab es ein Buch in den 2020ern und da wurde das Konzept, das angeblich in Schweden weit verbreitet ist, vorgestellt. Und die Idee ist wirklich, dass du ab einem gewissen Alter, wenn du dem Tode nah bist oder schon alt und älter, dass du dir denkst, oh Gott, diesen ganzen Ramsch müssen meine Kinder irgendwann mal wegschmeißen, das mache ich lieber selber. Ich will die restlichen Jahre nicht in dem vollgestellten Raum, Haus, Wohnung, was auch immer leben. Ich trenne mich jetzt von Dingen, die ich wirklich nicht mehr brauche, damit meine Nachkommen, meine Erben das nicht tun müssen. Also es hat schon sowas Morbides irgendwie.
Ja, aber das hatte meine Idee nicht. Also es ist ja schon ein Unterschied, ob man sagt, ich trenne mich jetzt radikal von Sachen oder ich bereite jetzt schon mal das Haus auf meinen Tod vor.
Oh Gott. Ja, ich glaube, es hat aber nicht so viel mit dem Tod, sondern mit dem Leben zu tun. Du willst ja deinen Kindern das ersparen und ich glaube, du selber willst dich auch nicht so belastet fühlen von dem ganzen Kram. Leute, die das machen, fühlen sich super befreit.
Also ich weiß nur noch, als meine Oma gestorben ist, da haben mein Vater und meine Tante mussten dann die Wohnung ausräumen. Und das haben die dann so gemacht, dass die einfach alles weggeschmissen haben. Alles.
Ich glaube, das ist wirklich so, wie es jeder empfindet. Ich hätte
gern was gehabt.
Ja, ich glaub's. Ich habe eine Freundin, die hat, glaube ich, 2 Jahre lang sich Zeit genommen, das Haus ihrer Eltern in Ruhe durchzugehen, sich zu trennen, Dinge zu verschenken, bevor das dann verkauft wurde. Andererseits weiß ich noch, mein Papa, der ist schon verstorben, der hat irgendwann saß der in seinem auch wirklich vollen Haus. Also ich komme aus einem ganz, ganz alten Haus, das ist mehrere hundert Jahre alt, da lebten schon Generationen unserer Verwandten, das waren teilweise Sammler von Dingen, also es ist ein richtig volles Haus. Und mein Papa ist auch so jemand gewesen, der gern Dinge hatte. Und dann saß er da und hat gesagt, ach, das tut ihm so leid, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, mein Bruder und ich. Und ich habe aber ganz anders reagiert und habe gesagt, wenn es dir gut tut, dich von Dingen zu trennen, dann schmeiß weg, mach, dir soll es gut gehen. Aber wenn es dir gut tut, inmitten dieser Dinge zu leben, solange es geht, weil ich wünsche ein langes, gutes Leben, dann mach doch das. Du brauchst doch nicht auf uns zu achten, weil ich habe einen Bruder und mein Bruder und ich können uns danach kümmern. Also ich finde, im Zentrum sollte wirklich immer das stehen, dass dem Menschen, der da lebt, damit gut geht. Ich finde, ich habe keine Verpflichtung, glaube ich, für meine Kinder das schon mal einfacher zu machen. Wobei ich solche Gedanken auch habe, dass ich denke, oh Gott, wenn die draufkommen, wie viele irgendwas ich habe, die denken, ich bin verrückt.
Sammelst du was?
Nee, nicht so bewusst. Also ich bin jetzt kein Sammler von, keine Ahnung, Spielkarten, Nussknackern, das ist eher so unfreiwillig. Aber es sammeln sich Dinge an, muss ich sagen.
Ich habe eine Zeit lang, also sammeln nicht, aber ich besitze gerne Bücher. Und bin dann auch, bei uns ist ja dann, ich weiß nicht, es gibt es wahrscheinlich in anderen Städten auch, ne, hier so Bücherbummel und Büchermeile, wo dann auch viele Antiquariate.
Mit antiken Antiquitäten.
Alte Bücher, alte Bücher kann man dann da kaufen. Und ich besitze gerne Bücher und ich freue mich über zwischendurch alte Bücher. Und mein allergrößtes Glück, eins der schönsten Erlebnisse überhaupt, da waren wir, das war noch zu Studienzeiten, unter uns, war ein, hilf mir mit dem Wort,
Antiquariat.
Und die haben zugemacht. Jetzt ist da auch irgend so ein Buchdings drin, aber irgendwas anderes. Ich habe das Konzept nicht so ganz verstanden und offenbar wollten die auch nichts übernehmen und die konnten nichts mehr machen mit ihren Büchern, haben dann einen riesigen Baucontainer bestellt und einfach alles da reingeworfen. Und der stand dann über Nacht, darf ich das erzählen? Ist verjährt.
Da gibt's so ein tolles Buch dazu, sage ich gleich was dazu.
Und dann stand der Baucontainer eben vor dem Haus und dann sind wir, als es schon dunkel war, sind wir in diesen Baucontainer gestiegen und der war voller Bücher. Und dann haben wir da einfach durchgeguckt und das war so schön. Und dann habe ich mir, ich weiß nicht, wir sind da jetzt nicht mit so Kisten rausgegangen, aber dann habe ich ein Buch über Schifffahrt, das war so aus den 1950ern und da stand dann noch eine Widmung drin von irgendjemanden an irgendjemanden, der das so geschenkt hat. Und das war auch so schön noch von der Haptik, das hatte so einen schönen Einschlag, so rau irgendwie und total gut erhalten. Und da haben, wie gesagt, so ein, zwei, so drei, vier Bücher haben wir uns dann jeweils mitgenommen. Und das war so schön, einfach in diesen Büchern zu sitzen und durchzugehen und zu gucken und oh mein Gott und alles Themen, die jetzt so random irgendwie zusammengeworfen wurden. Das werde ich nicht vergessen. Und da denke ich mir, ich wünschte, dass es damals schon bessere Kameras gegeben hätte. Damit ich so eine schöne Erinnerung hatte und nicht nur so einen dunklen Fleck irgendwie. Aber das musste ich irgendwann auch beenden, aus Platzgründen.
Okay. Ich habe jetzt...
Es ging ums Sammeln.
Es ging ums Sammeln.
Ich habe jetzt sehr lange geredet.
Gar nicht. Weißt du, dass du in einer großartigen Tradition des Büchersammelns stehst? Kennst du den Arno Geiger? Der Arno Geiger ist ein österreichischer Schriftsteller, den ich sehr gerne mag. Der hat unter anderem geschrieben, der alte König in seinem Exil oder so ähnlich, da geht's um Demenz. Und er hat vor kurzem ein Buch geschrieben, das heißt Mein glückliches Geheimnis. Und in diesem Buch beschreibt er minutiös, wie er seit Beginn an, seit Studientagen an, ist er immer nachts losgezogen und ist in Altpapiercontainer gestiegen und hat großartige Dinge entdeckt. Die Leute haben Konvolute an Briefen zum Beispiel weggeworfen oder alte Bücher. Der hat sich sein Studium damit unter anderem finanziert, weil er dann am Flohmarkt diese Bücher wieder verkauft hat. Und der Witz war, wurde er erfolgreich und er hat es immer noch gemacht, als er schon ein erfolgreicher, bekannter Schriftsteller war. Und der wurde nie erkannt, weil niemand glaubt, dass ein Typ im Trainingsanzug, der in den Morgenstunden in irgendwelche Container abtaucht, ein berühmter Schriftsteller ist. Ich fand das so cool.
Ich habe auch mal auf einem von diesen Bücherdingern da so einen kleinen Packen an Postkarten gekauft zwischen 1900 irgendwas und 1920 oder 1930 oder so, also wirklich alte, weil ich dachte, boah, ist das toll. Und ich dachte, irgendwas will ich damit machen. Ich habe bis heute nichts damit gemacht, die liegen noch irgendwo rum, weil ich nicht weiß, wie ich die irgendwie in der Wohnung dekorativ unterbringen kann. Ich hänge mir jetzt nicht einfach so Postkarten auch in, aber allein so das zu besitzen, finde ich so gut.
Kann ich verstehen. Sowas liegt auch im Haus jetzt meines Bruders. Alte Postkarten von diesen Menschen, die da vor uns gelebt haben. So ganz groß. Aber teilweise kann ich die Schrift natürlich überhaupt nicht lesen.
Ja.
Nee, also ich glaube, wir driften ein bisschen ab. Wir finden es eigentlich
geht ums
gut.
Ausmisten,
nee, genau. Nee, aber ich finde, Das ist genau der Punkt. Eigentlich ist es ja auch schön, Dinge zu haben. Und diese ganze Ausmisterei ist mir manchmal auch echt unheimlich, weil es bedeutet ja nur, dass wie du, dass man glaubt, man kann jederzeit alles wieder ersetzen. Und das stimmt ja nicht. Diese Postkarten kann man nicht ersetzen.
Ja, ich schwanke immer zwischen, ich will jetzt hier alles rauswerfen und ich habe gerne Dinge.
Ja.
Aber ich will nicht so Dinge haben wie Geschenkpapier. Doch, ich mag auch schönes Geschenkpapier. Das stimmt jetzt auch nicht.
Ich habe auch Geschenkpapier, ja.
Aber so, ich will nicht unbedingt so Dinge haben, aber ich will dann sowas wie diese Postkarten und so. Oh.
Also alles, was mit Papier zusammenhängt, da bin ich auch total der Fuchs drauf. Also alte Kalender kann ich nicht wegschmeißen, weil die könnte man ja als Geschenkpapier verwenden. Das ist dann nicht mal echtes
Kalender?
Alte Kalender, also so schöne mit Bildern.
Weil du die dann rausreißt quasi und so umschlägst?
Nee, also das sind Kalender, die zum Beispiel über einen Monat gehen, die haben dann ein großes Bild und das Bild ist oft sehr dekorativ.
Ja.
Und diesen Kalender schmeiße ich dann oft Hüstel nicht weg, sondern gebe ihn irgendwo unten rein und wenn ich dann mal ein Paket einpacken möchte oder was schreiben, einen Brief mit einem lustigen Vordergrund, Hintergrund, dann nehme ich so ein Kalenderblatt.
Ach witzig, ist eigentlich eine gute Idee. Aber das nein, guck mal, sie ist nein, dann das darf ich mir nicht annehmen, weil ich wohne in meiner klitzekleinen Stadtwohnung und du wohnst in deinem Haus für eine große Familie, aber es sind schon alle draußen.
Genau, und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wenn man Platz hat, finde ich es nicht unbedingt notwendig, heftig auszusortieren. Und wenn man nicht so viel Platz hat, dann muss man halt schauen, dass man sich wohlfühlt und so viel aussortieren, dass man sich noch wohlfühlt.
Es gibt ja diese Marie Kondo-Strategie, das hattest du ja auch rausgeschrieben. Das habe ich natürlich auch sehr begeistert geguckt, als es rauskam. Hast du aber auch mitbekommen, dass die irgendwann vor 3 Jahren gesagt hat, dass sie jetzt auch nicht mehr Marie Kondot?
Ja, das habe ich mitgekriegt.
Ja, dass sie nämlich, die hat ihr drittes Kind bekommen und gesagt, so jetzt reicht's. Das Haus, das sieht jetzt aus wie Scheiße, das geht nicht und das kommt dann in ein paar Jahren wieder.
Ich fand es auch lustig, das war ja so, ikonisch, diese Methode, die hat es ja sogar in Serien geschafft. Und was ich wirklich lustig fand, in den Gilmore Girls, hast du das geschaut?
Yes.
Yes, da kommt eine Szene vor, wo die Mutter von der Lorelei ausmistet, nachdem der Vater gestorben ist. Und die sitzt da und heult nur und schmeißt alles weg. Und die Tochter sagt, Mama, es ist völlig klar, nix sparkt im Moment Joy. Du bist total traurig und lass jetzt einfach gut sein. Das ist jetzt nicht der gute Moment, um zu entscheiden, sich von Dingen zu trennen. Also es gibt schon immer Momente, wo man das gut kann und es gibt Momente, wo man es einfach lassen soll.
Die hat übrigens auch ein Buch geschrieben, wo die Aufräumen im Kopf dem physischen Aufräumen gleichsetzt. Also wo sie dann sagt, es ist genauso wichtig, mental für sich aufzuräumen und für sich Platz zu schaffen, als jetzt die gefalteten T-Shirts.
Krass, das finde ich jetzt insofern total krass, weil das war, als ich über die Folge nachgedacht habe, war das genau mein Fazit. Ohne dieses Buch gelesen zu haben, dass das eigentlich echt wichtiger ist, dass man sich überlegt, woran halte ich fest im Kopf, was kann ich eigentlich in der Zwischenzeit aussortieren. Cool.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass mein Gehirn das so automatisch, also so rein mit Wissen und sowas, dass dann Dinge reingehen und die fliegen dann aber auch wieder raus. Dann kommt was vorne nach, es fällt so hinten wieder raus. Ich glaube, gemeint ist das eher so im Sinne der Achtsamkeit, ne? Was aber vielleicht nochmal eine eigene Folge ist.
Ja. Na, ich glaube schon, dass du deinen Kopf vollstopfst mit allem Möglichen und dass man zwischendurch schon mal hinschauen sollte, was benutze ich denn noch von diesen Überzeugungen? Welche Dinge sind nützlich für mich und welche hindern mich eher?
Ich bin jetzt gerade, also so zum physischen Aufräumen in meinem kleinen Renovierungshobby. Ich gehe immer gerne Raum für Raum durch und packe dann Sachen weg. Aber das schafft man auch schlecht. Also ich kann das nicht mitten im Alltag. Ich brauche da eigentlich einen ganzen Tag für. Eigentlich müssten aber alle dafür aus dem Haus sein. Und das gibt es nicht. Und dann gerate ich immer in so Situationen, dass ich dann einen Raum quasi fast entkerne und dann ist der wirklich aufgeräumt und dann hat alles auf einmal einen Platz und alles, was da so hingehört und so, aber den ganzen Krams, der dann weg muss, den habe ich dann erstmal in einen anderen Raum verlagert. Weil ich dann auch erstmal die Zeit brauche, um das wegzutun. Oder auch Sachen, wo ich jetzt denke, das gehört hier nicht rein, aber ich brauche es trotzdem. Wo kommt das hin? Hilf mir. Ich bräuchte eigentlich, wäre schön, wenn mal jemand kommt. Naja, also wenn jetzt jemand kommt und das macht, nicht unbedingt, weil eigentlich mache ich das auch gerne. Und
es gibt ja so Aufräumhilfen.
Genau, ja, ja. Das ist jetzt auch gar nicht so die Problem. Eigentlich bräuchte ich Platz. Eigentlich bräuchte ich mal, dass ich auf Pause drücken kann, so eine Woche, wie so eine Hexe. Und dann bleiben alle stehen und ich kann jetzt einmal in Ruhe aufräumen, das alles machen. Ich verpasse auch irgendwie keine Arbeitstage und so und kann das einmal alles schön machen und dann geht's weiter.
Dazu gibt's auch einen Roman, der heißt Die Fermate. Ich weiß nicht, wer den geschrieben hat.
Mein Leben ist ein Roman.
Eine der wichtigsten Regeln, die ich beim Aufräumen mit Kindern gelernt habe, ist, wenn du aufräumst und Sachen wegpackst, dann musst du das wirklich wegpacken, weil wenn die das entdecken, glauben die sofort alles auseinander und finden das, was du jetzt aussortiert hast, am allercoolsten und du darfst es nicht aussortieren. Du kannst von vorne anfangen.
Weißt du, was mein Dilemma ist, ne? Ich habe eine ganz, ganz große durchsichtige Kiste, wo ich jetzt aus dem Kinderzimmer was schon aussortiert habe. Und eigentlich könnte ich noch mehr aussortieren. Mhm. Aber diese Kiste ist voll. Ich will diese Kiste aber nicht wegschmeißen, weil, also, das, ich will auch nicht, das gehört auch zum Aufräumen, ne? Es macht mich wahnsinnig, Sachen wegzuschmeißen. Die sind noch gut. Sie haben nur keinen Platz bei mir. Andere Leute können das vielleicht gebrauchen. Ich will nichts zu diesem Müllberg auch noch beitragen und habe jetzt diese Kiste, wo ich gesagt habe, ey, das sind noch gute Sachen. Wenn wir jedes Teil für 1 Euro verkaufen, dann hat das irgendwie noch so einen Sinn, weißt du? Jetzt ist aber mein Problem, diese Kiste hat keinen Platz in unserer Wohnung. Ich kann die nirgendwo hintun. Wohin mit dieser Kiste?
Ich glaube, dich nicht nur von den Dingen verabschieden, sondern auch von dem Konzept, dass du sie für 1 Euro verkaufst.
Ey, aber weißt du, meine Tochter, die möchte jetzt gerne Flohmarkt machen. Die mag das ganz gerne, was verkaufen. Das ist ja auch schön. Dann denke ich, das können wir zusammen machen, ist mal ganz nett. Aber ich habe auch schon, die ist jetzt 7, ich habe so, so viele Sachen schon verschenkt. Was ja auch super ist, weil ich glaube, wenn man in der Lage ist, was zu verschenken und anderen was Gutes tun kann, dann ist das ja auch eine gute Sache. Aber irgendwann muss es auch mal so ein bisschen wirtschaftlich sein und ich muss auch ein bisschen gucken, wo wir noch bleiben. Weil so zum Beispiel so ein Kinderwagen, den kann ich jetzt nicht einfach so verschenken. Oder halt dieses Spielzeug, wo soll ich das auch verschenken? Sag mir wem.
Kaufhaus wertvoll. Also solche Sozialkaufhäuser finde ich jetzt am besten, weil die verkaufen das und kriegen davon Geld und Leute kaufen sich's. Das finde ich auch immer ganz günstig, wenn die sich's kaufen, weil dann hat es für sie noch so einen Wert. Und das ist dann für dich im Prinzip wie eine Spende.
Ja, das mache ich auch. Das mache ich schon ganz viel. Die haben schon so viel von mir bekommen auch. Aber jetzt denke ich eben bei dieser einen Kiste und auch mit dem Zeug von den Kindern und da kommt auch einiges bei rum. Und wirklich, wenn wir alles für 1 Euro verkaufen, das wäre schon viel trotzdem. Und jetzt wohin mit dieser Kiste? Macht mich wahnsinnig.
Ich könnte theoretisch mich ins Verderben reiten und sagen, Nathalie, stell sie zu mir, ich habe Platz. Und als nächstes meldest du dich dann rechtzeitig zu dem Garagentrödel in unserem Viertel an, da kannst irgendwie einen netten Tisch aufbauen und da kommen Leute vorbei und dann hast du vielleicht Glück und kriegst es verkauft. Für mich ist es nichts. Ich bin zu faul für so Flohmarktzeug, weil du musst total früh aufstehen und ich finde das Geld, wenn du es in Stundenlohn umrechnest, kannst du es gleich wieder vergessen. Da musst du wirklich Spaß dran haben. Den habe ich nicht. Also habe ich das nie gemacht. Ich habe die Dinge einfach verschenkt.
Meine Tochter hat da ultra Spaß dran. Und die hat letzten Sommer, war das glaube ich, auch schon mal so einen Tisch vor unsere Tür gestellt und dann einfach Sachen verkauft.
Ja.
Und dann kommen da Leute vorbei, die dann denken, ach, so für 2 Euro oder für 3 Euro nehme ich das mit. Oder dann kommt ein Kind vorbei, oh, will ich haben. Und die sagen, ja, okay, auch für 2 Euro nehmen wir das mit. Die hat 15 Euro verdient. Einfach so vor der Tür.
Ich sehe manchmal Kinder, die das machen, auch so vom Supermarkt oder so. Und da denke ich mir immer, ach Kinder, mir tut so leid um eure Zeit. Aber wie gesagt,
ich habe das früher gemacht in der Stadt, ja, mit einer Decke.
Ja.
Und dann haben wir da unseren Krams verkauft.
Das ist vielleicht so rheinländisch, weil ich das vorher noch nie irgendwo gesehen.
Aber ich komme ja nicht. Stopp.
Okay, so nordrhein-westfälisch.
Ja, ich komme schon aus dem Ruhrgebiet.
In München oder in Österreich macht man das nicht.
Ja, da sind doch alle unglücklich. Die wollen sich nicht auf den Teppich setzen und warten, bis jemand was kauft.
Wahrscheinlich.
Erzähl mir noch mal was. Guck mal hier, du hast noch andere schöne Dinge aufgeschrieben. Hast du den Blick auf die Uhr? Wir müssen jetzt nicht alles durchgehen. Nee. Aber
so ein bisschen haben wir noch Zeit.
Ja, erzähl doch mal, was bei dir gut funktioniert, wenn jetzt jemand sagt, ich hasse Ausmisten, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
Bei mir funktioniert eigentlich nur und einzig und allein die Zwiebelmethode, weil mich die nicht stresst. Dass du immer so eine Schicht abziehst von Kram, den du loswerden willst. Ich schaue dann, was weiß ich, mein Bücherregal an und denke, okay, die Bücher will ich definitiv nicht und die stelle ich dann in die Bücherkiste vor der Bücherei. So. Oder keine Ahnung, dieses T-Shirt habe ich schon seit Jahren nicht angehabt, brauche ich echt nicht, ist mir zu klein, das gebe ich weg. Aber ich kann es nicht so kondomäßig, diese ganzen Bücher und alle T-Shirts etc. vor mir hinzulegen und zu überlegen, okay, ich will es jetzt reduzieren auf 50% oder auf 70%, das würde mich stressen. Aber so immer wieder mal ein, zwei Dinge raus, das kriege ich gut hin.
Mein Problem mit der Kondomethode ist, dass manche Sachen, die keinen Joy sparken, die braucht man ja trotzdem.
Die passen, genau. Sehe ich auch so.
Und dann kommst du schon in so ein Dilemma.
Ja.
Oh, Mensch.
Und ich mache immer Haufen irgendwo. Also was weiß ich, wenn ich jetzt weiß, das gehört eigentlich in den ersten Stock, dann lege ich das an den Anfang der Treppe und wenn ich dann hochgehe, dann nehme ich das mit und irgendwann findet es dann seinen Weg dort, wo es hingehört.
Ich habe meinen ganz tollen Instagram-Account entdeckt. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie der heißt und werde den wahrscheinlich auch nie wiederfinden. Das war, ich glaube, eine Amerikanerin. Und die hatte kleine Tipps und Tricks, um sich den Alltag leichter zu machen. Also sowas, dass man irgendwie Wege verkürzen muss.
Mhm.
Also erstmal brauchst du natürlich dann weniger Krams, so, damit du nicht so überladen bist. Ne? Und dann muss man aber immer gucken, wo sind die Wege. Und die sagt, in jedem Raum braucht man zum Beispiel einen kleinen Mülleimer, dass du nicht dann erst da und dahin das dann bringen musst, sondern direkt zack, weggeworfen. Und das wollte ich eigentlich weiter verfolgen, um mit ihr mein Leben so ein bisschen zu optimieren. Und ich habe für jeden Raum Mülleimer gekauft und dann war es das aber auch. Und weiter bin ich noch nicht und finde sie nicht mehr.
Mein Gamechanger ist dieser Müllbeutel hinter der Kellertür. Das ist im Prinzip im Eingangsbereich. Und da leert man dann immer seine Taschen aus und da hat man dann Einwickelpapier und Rechnungen, irgendwie so Receipts, Bons und Taschentücher. Und dann brauche ich immer nur die Tür zum Keller aufmachen. Da ist dann diese Tüte und zack, stopfe ich das rein. Das ist richtig cool.
Also ich bin jetzt gerade ein bisschen motiviert, wieder weiterzumachen. Vor allem, weil unser Schlafzimmer gerade zugestellt ist mit Zeugs, was eben noch keinen Ort gefunden hat, weil ich die anderen Zimmer aufgeräumt habe.
Ich wollte unbedingt noch diesen einen Aspekt reinbringen, den ich total wichtig finde. Ich folgte auch mal einer Person, die, ich glaube, der Kanal hieß Clutterbug. Und da ging es auch um Ausmisten. Und die Frau hat ganz schlau die Leute in verschiedene Aufräumtypen eingeteilt. Und das finde ich ganz wichtig, weil wenn du mit deinen Kindern irgendeine Ordnung etablierst, dann muss es ja so sein, dass es denen entspricht. Und grundsätzlich teilt die Leute ein in mögen es gerne, dass die Oberflächen frei sind oder mögen es gerne, dass Arbeitsmaterialien in Sichtweite sind.
Mhm.
Und dann gibt es noch die Kategorie mögen gerne große Kategorien, also alle Schreibsachen, alle Sachen zum Basteln oder mögen es gerne kleinteilig, also Stifte und, keine Ahnung, Tesa und Zeugs. Und das kombiniert sie dann zu diesen Insekten, die verschiedene Aufräumtypen sind. Und allein die Idee, sich zu überlegen, mag ich es eher so, dass man das Zeug in Schubladen versteckt oder stört mich das, weil ich es dann nie mehr finde? Das kann, glaube ich, auch für verschiedene Orte unterschiedlich sein, weil manchmal findet man es schön, dass Bücher irgendwie sichtbar sind. Andere Sachen möchte man lieber griffbereit und sortiert in Schubladen. Ich glaube, sich da zu überlegen, was ist denn für diesen Bereich ein Prinzip, das ich mag oder das mein Kind mag?
Also, ich glaube, mein Kopf möchte, dass Sachen griffbereit sind und meine Augen wollen das nicht. Und das ist wahrscheinlich der innere Konflikt, der dazu beiträgt, dass unsere Wohnung auch so aussieht, wie sie aussieht.
Ja, dann brauchst du vielleicht Container, die nicht durchsichtig sind, die irgendwie gelabelt sind.
Mhm.
Stifte. Und dann hast du irgendwie ein schönes Regal mit irgendwie deinen Kisten und da steht es drauf und es schaut irgendwie schön aus, aber du hast trotzdem griffbereit.
Ja, vielleicht. Was für mich immer so stört bei so einem organisierten Ausmisten und Aufräumen ist, dass man ja trotzdem dann immer noch so neue Sachen kauft, wie zum Beispiel dann Container oder Boxen und so, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch eine Falle. Wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt jede Menge Container kaufen, im Endeffekt hast du dein Kram nur in Container verpackt und an dem Problem ist nicht so viel geändert, glaube ich. Wobei so eine Ordnungsstruktur schon auch was Gutes hat. Also ich glaube, dass es sich schon besser aufräumt, wenn die Kinder wissen, in die Kiste gehört das Lego rein, ja, in die Kiste gehört das rein.
Ist schon so. Du hattest noch was aufgeschrieben, weil ich glaube, wir haben schon richtig viel geredet. Aber das wollte ich noch, da wollte ich nämlich sagen, lass da eine eigene Folge draus machen. Und zwar hattest du was aufgeschrieben in die Richtung, dass man Dinge auch leicht nachkaufen kann und es kostet nicht viel. Und das willst du dann aber nicht machen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Jetzt pass auf,
was nämlich mein Gedankengang ist. Mhm. Ne? Also, weil du dann so stichpunktig geschrieben hattest, du gehst dann irgendwie Kompromisse ein, weil du dann jetzt auch nichts Neues nachkaufen willst und so. Und jetzt, wo ich das nochmal so vor mir sehe, weil ich habe dann für mich auch was kommentiert und dachte, oh mein Gott, so geht's mir auch, habe das jetzt aber, glaube ich, falsch verstanden, ist mit sich selber Kompromisse einzugehen, obwohl man das eigentlich gar nicht muss.
Ich habe es tatsächlich so gemeint, die Tatsache, dass ich oft zu viel kaufe oder mehrere Dinge von einer Sorte, ist, dass ich von Anfang an zu geizig bin, mir das zu kaufen, was ich sowieso will.
Ja, aber lass da mal separat drüber sprechen.
Okay.
Das möchte ich nur schon mal ankündigen und das quasi on air so fix machen, weil ich das richtig, weil ich habe das Gefühl, oh mein Gott, ja, das bin ich. Wieder sowas, nur weil ich dachte so, oh mein Gott, es geht anderen auch so. Naja, so. Lass mal jetzt die Frage für die Freunde machen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir schon so viel geredet haben. Die Frage für die Freundin, die hast du gerade schon angeteasert, ne?
Die habe ich angeteasert. Ich habe gesagt, es ist mir nicht so gut gegangen und ich bin dann nicht zum Chor gegangen und dann bin ich früh eingeschlafen, was dafür spricht, dass mir wirklich nicht gut ging. Aber die Frage für eine Freundin ist, Nathalie, ich schaff's immer noch nicht, in meinem hohen Alter festzustellen, ob ich wirklich jetzt kränklich bin und es ist besser, ich bleibe zu Hause oder ich habe einfach keine Lust und ich rede mir ein, dass ich kränklich bin und deswegen bleibe ich zu Hause. Ich hasse es, weil da trifft man so oft Fehlentscheidungen. Entweder geht man krank irgendwo hin und es ist total blöd oder man bleibt zu Hause und geißelt sich die ganze Zeit, denkt, ja, so krank bist du jetzt auch nicht, jetzt hätte ich hingehen können, weil ich hasse es. Und es ärgert mich. Es ärgert mich wirklich.
So aus Erfahrung, ne? Und da will ich mich selber gar nicht ausschließen, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Wenn ich jetzt sage, wie andere das schon gemacht haben, dann kann ich auch ruhig sagen, dass ich das auch schon gemacht habe. Wenn man irgendwo hingehen will, dann geht man da krank hin, glaube ich. Und das ist auch eigentlich nicht so geil für alle anderen. Und wenn man nicht irgendwo hingehen will, dann schiebt man die Krankheit so ein bisschen vor.
Den Verdacht habe ich auch. Aber es ging um Chor und das ist tatsächlich bescheuert, wenn man das Gefühl hat, ich bin hustig,
ja,
das wird nur schrecklich, ich huste dann rum, ich stecke vielleicht alle an, das ist total blöd.
Ich glaube, da war jetzt Corona so eine der wenigen guten Sachen, dass man so mehr ein Bewusstsein dafür bekommen hat, wirklich von Leuten fern zu bleiben, wenn man kränklich ist.
Mhm.
Und das ist aber auch irgendwie auch schon wieder vorbei.
Leider, ne? Ja.
Also das hat auch nicht so lange angehalten. Aber eigentlich ist es natürlich Quatsch, irgendwo krank hinzugehen. Ich glaube aber auch, und das ist jetzt wieder der Unterschied mit kleinen Kindern, dass du da in einem ganz anderen Mindset bist. Weil, also gerade im Kindergarten, die haben ja von Oktober bis April Husten oder eine Rotznase. Und natürlich schickst du die auch trotzdem, ne? Ich meine, manche schicken noch mit Fieber. Das, finde ich, ist dann schon einen drüber. Aber die schickst du ja trotzdem. Und dann bist du schon drin in dem Denken, ja, es ist alles irgendwie, weißt du? Und ich glaube, dann wird man so ein bisschen
abgehärtet.
Nee, lax einfach, so ein bisschen flapsig damit. Nicht abgehärtet, sondern so ein bisschen, passt schon, passt schon.
Ja.
Und schwupp, sind alle krank.
Ja, wie gesagt, ich kriege zum Beispiel praktisch nie Fieber. Und
Verknopfen, das Klopfen ist jetzt richtig und gewollt.
Findest du es gut, dass man nicht Fieber kriegt? Ich finde es blöd.
Ja, aber wenn du Fieber hast, dann ist das schon echt elendig.
Aber wenn es so richtig schlapp bist und du kannst den Finger nicht drauflegen, warum du schlapp bist, und du kannst nur sagen, also entweder bin ich jetzt halb depressiv oder ich habe keine Ahnung, zu wenig geschlafen, ich fühle mich total schlapp, aber ich habe irgendwie nichts. Aber es ist anstrengend, mit dem Rad zu fahren. Es ist anstrengend. Ich glaube, ich bin krank und ich kann die Finger nicht drauflegen. Warum?
Ja, weißt du was? Vielleicht ist es Eisenmangel.
Gut.
Und damit Schluss.
Okay, danke dafür. Gut.
So.
Nehme ich so.
Das, ne? Ist, okay, also, wie immer, die Hausaufgabe empfiehlt uns weiter. Wenn ihr noch irgendeine Person habt, der ihr noch nicht von dem Podcast erzählt habt, dann macht das jetzt, weil das ist gut, wenn uns viele Leute hören. Wir wollen ja größer werden und wachsen.
Und gedeihen. Nicht?
Und gedeihen. Stell mal vor, wenn irgendwann genug hören, dann können wir vielleicht jede Woche eine Folge machen.
Genau.
Na, so mal. Also es liegt ja in eurer Hand eigentlich. genau. Instagram, don'tcallmemutti.podcast. 5-Sterne-Bewertungen überall. Was noch?
Nix. Weiter erzählen und hören
reicht.
Sind schon zwei gute Aufträge.
Ja, reicht. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
In diesem Sinn, tschüss.
Don't Call Me Mutti ist eine Produktion der Libelle in Zusammenarbeit mit Castro Audio und Podcast Produktion.